Drese und Müller Unplugged. Der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Jule Jankowski und hier auf diesem Kanal erfahren wir ein paar Backend-Stories über das Unternehmen Riese und Müller. Aber wir sprechen auch hier mit Menschen, die nicht unmittelbar im Unternehmen beschäftigt sind, sondern sagen wir mal sowas wie in der Social Bubble auf die eine oder andere Weise von Riese und Müller sind. Und dabei geht es uns darum, was bewegt die Menschen und was bewegen sie, mit ihnen uns hier auszutauschen. Und heute haben wir die tolle Gelegenheit, ein Duo sozusagen vors Mikrofon zu bekommen. Und zwar sprechen wir einmal heute mit Sandra Wolf, der Geschäftsführerin von Riese Müller. Und als Gast haben wir, und das freut uns ganz besonders, Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VD. Und ich sag erstmal herzlich willkommen, liebe Sandra, herzlich willkommen, liebe Antje.
Dankeschön.
Dankeschön, Jule.
Ja, wir haben uns schon im Vorfeld ein bisschen abgestimmt. Das ist ja immer so eine besondere Situation, so ein Interview zu dritt, eine besondere Situation, auch das im digitalen Raum zu führen. Also ich werde jetzt immer mal wieder die ein oder andere von euch mit Namen ansprechen. Das macht es, glaube ich, in der Kommunikation ein bisschen einfacher. Fangen wir mal mit der Frage an. Was habt ihr heute schon bewegt? Wir haben hier jetzt Montag und so um die Mittagszeit. Was habt ihr heute schon ganz physisch gesprochen bewegt, Antje? Vielleicht magst du mal starten.
Ja, es erwischte mich eiskalt. Was habe ich denn heute schon gemacht? Also ich habe schon ein Interview geführt, habe schon drei Jubilaren gratuliert. Und zwar nicht physisch nach langen Diskussionen, weil jetzt bin ich trotz Corona immer noch hingelaufen, wenn die Leute vor Ort waren, weil ich dachte, ein bisschen Nähe muss sein. Aber meine Referentin hat jetzt gesagt, soll ich sein lassen wegen der Mutante. Das sei jetzt gefährlich, hinzulaufen. Genau. Und ansonsten hatte ich schon, Corona-Update, wie jeden Montagmorgen. So, was macht die Geschäftsleitung zum Thema Corona?
Also ein richtiger Montag. Fühlt sich der immer noch so montagsmäßig an wie vor Corona oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr?
Ja, ich weiß, ich bin kein Montagsmensch. Das fällt mir wirklich schwer, wieder neu zu starten. Und dann steigt meine ganze Motivation und bis zum Wochenende und dann, keine Ahnung, am Montag geht's wieder los. Weiß auch nicht. Verstehe ich selbst nicht so ganz.
Eine interessante Journey durch die Woche. Und Sandra, bei dir, wie fing der Tag heute an? Was hast du schon bewegt? Oder hast du dich auch vielleicht schon bewegt?
Ja, ich habe mich natürlich schon bewegt. Gehe ja morgens immer als erstmal raus. Das ist immer gut und hilft auf alle Fälle, sich mal durchzupusten. Und dann habe ich versucht, meine Kinder zu bewegen, dass sie trotz Rosenmontag, wo ja ein beweglicher Feiertag ist, Ferientag in der Schule, dass sie doch was für die Schule machen. Das ist mir nicht gelungen, weil sie mir klar erklärt haben, dass ein beweglicher Ferientag ist und heute auch nichts gemacht werden muss. Und dann war ich ganz froh, dass ich hier in meinem Büro bin und hier Dinge bewegen kann. Also ich hatte schon einen Workshop heute Morgen, alles remote leider. Und da geht es mir wieder an. Hier eigentlich mache ich das viel, viel lieber persönlich. Aber es ist halt alles jetzt im digitalen Raum. Und ich muss sagen, es klappt eigentlich schon sehr gut. Und man fühlt sich den Menschen verbunden, trotz Bildschirm. Ja, aber es ist nicht so, wie wenn man zusammensitzt einfach. Und das ist das, was ich heute schon gemacht und bewegt habe.
Ja, und das ist ja, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir jetzt alle teilen, dass es viel mehr geht, als wir uns vielleicht das vorher vorgestellt haben und viel besser funktioniert, aber dass es nicht so gut ist oder eben kein voller Ersatz ist für das, was wir in einer echten physischen Begegnung zustande bringen. Kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf auf das Thema, wie ihr in eurem Unternehmen agiert, wie ihr mit euren Mitarbeitern kommuniziert. Aber ich würde ganz gern eigentlich mal bei euch persönlich starten, denn mir ist aufgefallen, da gibt's ja doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen euch beiden. Also erstmal bei der simplen Tatsache angefangen, dass ihr beide aus Baden-Württemberg kommt, dass ihr beide aus einem Familienunternehmen kommt. Ihr seid beide Frauen in der Führung eines mittelständischen Unternehmens und nicht nur das, ihr seid beide Führungskraft in der Outdoor-Branche, was auch, glaube ich, nicht so weit verbreitet ist. Ihr seid sozusagen beide allein unter Männern, also als einzige Frau in dem Geschäftsführungsteam. Und ihr habt beide promoviert. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Ihr seid nämlich beide sehr, sagen wir mal, fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. Also von daher habe ich mich dann schon fast gefragt, ist das wie so eine Art Blueprint-Lebenslauf, der einen dann unweigerlich dahin führen wird, wo ihr seid? Was meinst du, Sandra?
Also wir hatten ja im Vorfeld gesprochen und dann habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen zur Antje mich informiert. Also wir kennen uns ja nicht gut, aber doch schon länger. Und es stimmt, also ich finde auch viele Parallelen. Blueprint weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind beide einen sehr eigenen Weg gegangen und trotzdem kreuzen sich die Wege jetzt in der Branche. Aber tatsächlich, die Gemeinsamkeiten sind erstaunlich. Ich hatte ja neulich auch einen Vortrag in der Alanus-Hochschule und ich glaube, Antje, da saß dann auch deine Tochter dabei, soweit mir das übermittelt wurde. Genau. Das fand ich dann auch wieder interessant.
Ich hab gleich angerufen.
Genau, also wir haben auch vier Kinder, jeder, glaube ich, jeder kennt eigentlich so diese Rollenverteilungen, wie es ist und was man auch eben für Chancen und für Hürden hat in diesem Lebensweg. Also ich finde es erstaunlich, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt. Und in den letzten Jahren war Antje dadurch auch immer für mich zumindest jemand, der mir auch viel Inspiration gibt und wo man auch mal gucken kann, aha, wie wird das gelöst, wie sind so die Themen, womit beschäftigt man sich.
Ja, und hast du noch einen ganz wichtigen Punkt hinzugefügt, das Thema Kinder, das verbindet euch natürlich auch. Antje, wie ist das bei dir? Siehst du, das ist so ein Blueprint-Lebenslauf, der kann nur dahin führen oder wie guckst du auf das?
Ich glaube nicht, also wenn der nur dahin führen würde, dann hätten wir mehr Frauen, gell, hier irgendwie ja. In der Branche. Also Sandra und ich bilden so zumindest mal 50% mindestens der gesamten weiblichen obersten Führungsriegel der Outdoor-Bike-Branche. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel mehr. Aber ich denke, was man aus den Lebensläufen sehen kann, ist, dass, glaube ich, Frauen schon so ein bisschen Vorkämpfer sind für so Wertethemen. Man sieht das ja auch, also sogar, glaube ich, in Studien tatsächlich nachgewiesen, so gerade bei Klimaengagement und so weiter sind Frauen ganz vorne und das glaube ich, dass das schon eine große Chance ist. Je mehr Frauen du hast, desto leichter fällt es dir, solche Themen authentisch ins Unternehmen reinzutransportieren. Und das andere finde ich auch das Spannende mit den Kindern. Einer der ersten Fragen auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen ist ja immer, wie machen Sie das? Führungsposition, Unternehmerin und vier Kinder und so. Und ich denke, das zeigt sich eigentlich ganz gut, wenn du Unternehmer bist, dann hast du ja auch Gestaltungsmöglichkeiten und dann geht vielleicht sowas, ich muss jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht sagen einfacher, aber zumindest gestaltbarer und das, das trifft auch auf Frauen zu.
Würde ich auch sagen. Und ich meine, man muss natürlich auch die Freude daran haben, etwas gestalten zu wollen und auch selbst in die Verantwortung zu gehen. Und das ist euch ja ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden, wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, oder? Wie würdet ihr das sehen, Sandra?
Ja, das ist immer die große Frage, was wird einem als Unternehmerkind in die Wiege gelegt? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Meinungen dazu, aber auf alle Fälle, also zumindest wenn ich jetzt von mir spreche, wurde mir das Gestalten und das Aktives Mitgestalten, das wurde mir schon in die Wiege gelegt. Und ich finde, das merkt man eigentlich, je älter man wird und wenn man die Eltern auch so sieht, wie die in ihrem Leben oder in derselben Phase ihres Lebens agiert haben. Also meine Eltern sind eigentlich beide Unternehmer und Unternehmerin. Und dieses Alter, in dem ich mich jetzt befinde, Antje ja auch, eine weitere Gemeinsamkeit, das ist schon, da guckt man so ein bisschen, was hat eigentlich das mit einem gemacht? Wie haben Eltern in dem Alter agiert? Und da gucke ich schon sehr drauf. Also früher war ich sehr häufig kritischer und jetzt sehe ich schon, was hat das mit mir gemacht? Wieso bin ich so, wie ich bin und wieso handle ich so als Unternehmerin, wie ich handle? Und das kannst du natürlich einerseits so interpretieren, dass man viel übernommen hat, aber manchmal eben auch einen Gegenpol dazu schafft. Und das ist ja das Schöne daran, dass einem das mit in die Wiege gelegt wurde, dass man dann auch da gestalten kann und sagen kann, was mache ich jetzt draus und wie interpretiere ich das für mich? Mhm. Und manchmal ist es ganz anders tatsächlich und manchmal ist es dann doch ähnlich.
Ja. Naja gut, das ist ja so eine ähnliche Perspektive, wie wenn man selbst Kinder bekommt und auf einmal erst so versteht, okay, deshalb haben die Eltern das so gemacht. Naja, und vielleicht zu dem Thema in die Wiege gelegt, das heißt ja nicht, dass es zwangsläufig ganz einfach ist oder einfach war für euch. Also es ist ja nicht so, dass euch dieses Geschenk des Unternehmertums einfach so in den Schoß gefallen ist. Und von daher kann man ja darüber nachdenken, heißt in die Wiege gelegt, eher so im Sinne eines, man hat wirklich ein Role Model vor sich, man erlebt das. Also das ist eine absolute Selbstverständlichkeit im familiären Bezug zu erleben, wie Eltern, also Vater, Mutter, je nachdem, wer im Unternehmen eingebunden ist, wie die agieren. Das heißt ja nicht, dass man automatisch sofort ans Ruder gelassen wird. Oder Antje, wie war das bei dir?
Also noch ein Gedanken zu dem ins Wiege gelegt worden. Das hat mir schon was bei mir angeklungen, weil ich war im Studium, habe ich mich durch wirklich ganz, ganz viele Praktika sozusagen nicht gequält, aber gearbeitet. Und ich dachte, ich gehe in eine NGO. Also ich war bei Umweltorganisationen, Frauenorganisationen, dann bei Medien, dann in Kulturbetrieben und zum Schluss im Unternehmen. Und das war meine große Erkenntnis. Wow, jetzt fühle ich mich angekommen. Das ist genau das. Ich liebe Gestalten und ich, also genau dieses Aha, da hatte ich dieses Aha-Erlebnis, ist mir wohl in die Wiege gelegt worden. Also dass ich das als meine Realität empfinde auch, dass es dann wirklich erst sinnhaft für mich wird, wenn ich gestalten darf. Und war es einfach? Also bestimmt einfacher als für andere, weil ich natürlich das Privileg hatte, von Anfang an auch gestalten zu dürfen. Ich hatte gleich wirklich anspruchsvolle Aufgaben. Als Praktikantin habe ich hier angefangen und durfte gleich einen Geschäftsbereich mit aufbauen, die Packs and Bags. Die Chance kriegt natürlich ein normaler Praktikant nicht. Von daher, die Chance war auf jeden Fall leichter zu ergattern als Unternehmerstochter. Und ich durfte auch meine Fehler machen, die ich reichlich getan habe. Aber ich glaube, letztendlich führt der Weg dann irgendwie zum Erfolg durch eben genau die oder ähnliche Hindernisse wie für alle anderen auch sozusagen. Also ich durfte dann auch meine Lehren ziehen und in die eine oder andere Falle tappen sozusagen auf dem Weg dahin. Also leicht war es jetzt insgesamt nicht, aber es wurde mir auf jeden Fall leichter gemacht, dadurch, dass ich Unternehmenstochter bin. Ja.
Ja, das ist, ich fand das nur mal so ganz interessant, so mit so einem gewissen Mythos da auch aufzuräumen. Also das ist nicht einfach ein Geschenk, was einem zuteil wird, sondern auch oft verschlungene Wege. Und ihr seid ja beide erst, ich glaube, Antje, du tatsächlich dann doch früher, aber Sandra, du bist ja auch nach einer ganz eigenständigen unternehmerischen Karriere in das Unternehmen Riese & Müller eingestiegen, also sozusagen in einen laufenden, etablierten Betrieb. Das ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Perspektive. Also nicht als Gründerin selbst etwas aufzubauen, sondern in ein etabliertes, laufendes Getriebe einzusteigen und dann zu gucken, wo kann ich denn hier irgendwie mal meinen Fußabdruck hinterlassen? Oder war das so euer Wunsch? Oder was könnt ihr euch noch dran erinnern, als ihr eingestiegen seid? Sandra, was war so deine erste Mission, die du geflogen bist?
Also vielleicht nochmal zurück zu dem, was Antje sagte. Ich fand es jetzt ganz interessant, weil ich war ja sehr lange in der Beratung tätig und ich glaube, ich habe da meine Kunden und Kundinnen ganz schön genervt, weil ich mich immer so unternehmerisch gefühlt habe und mich so geärgert habe, wenn die nicht umsetzen wollten, was ich so empfohlen habe. Und genau dieses Jahr, aber ich weiß, es funktioniert oder ich würde es zumindest gerne ausprobieren und dann wirst du so abgebremst. Und mein persönliches Aha-Erlebnis, als ich dann vor 8 Jahren bei Riese & Müller angefangen habe, war dann wirklich, wow, ich kann das jetzt echt alles umsetzen, was ich, und es funktioniert auch, ne, was ich früher anderen vielleicht geraten hätte, kann ich jetzt wirklich umsetzen und habe da auch von Markus und Heiko wirklich diesen absoluten Gestaltungsspielraum bekommen und konnte eigentlich alles, was ich wollte, wirklich umsetzen. Und vor 8 Jahren war Riese & Müller ja noch relativ klein, da hatten wir 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder 40 irgendwas um den Dreh. Und ich komme ja aus der Organisationsstrategie ursprünglich und habe natürlich erstmal angefangen, so beratertechnisch das ganze Unternehmen umzustrukturieren, erstmal, sagen wir mal, so eine Struktur zu schaffen. Das war für mich ein persönlich extrem positives Aha-Erlebnis, weil ich auch da gesehen habe, boah, cool, ne, das funktioniert so mit diesem Strukturieren. Ich glaube, es fanden nicht alle so toll am Anfang. Das braucht eben seine Zeit, bis man sieht, ah ja, das funktioniert und es hat schon seinen Grund. Aber das war schon für mich das allererste, was ich gemacht habe. Und das zweite, was ich gemacht habe, was man heute noch über mich erzählt, ist, ich habe erstmal die Cola-Flaschen in den Meetings abgeschafft. Und das erzählt man sich heute noch über mich, dass es meine erste Tat war. Diese ganzen Cola, Fanta, die so schön in der Mitte des Konferenztisches standen, habe ich sofort abgeschafft. Und das war mein zweites Aha-Erlebnis.
Und was steht heute da? Das ist ja jetzt sofort die Frage, die bei mir aufpoppt.
Ja, das wissen ja mittlerweile schon viele, dass heute halt das eigene Wasser hier steht in den Glasflaschen. Also, aber der Weg von der Colaflasche zum Trinkwasser, das wir aus dem Hahn zapfen in die Glasflaschen, der Weg war weit, muss ich sagen. Der war weiter als die Umstrukturierung und die Neuschaffung von Abteilungen.
Ja, das ist manchmal pick your fights, ja. Also manche sind besonders hart auszufechten. Und es klingt aber so, Sandra, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, als wäre dir auch dieser Raum gegeben worden. Also das ist ja auch nicht immer unbedingt selbstverständlich. Also gerade so in der Konstellation interfamiliär, dass man dann sagt, naja, nimm du dir mal da das Feld und beacker das mal und tob dich hier aus, ist ja auch eine tolle Erfahrung oder eine tolle Möglichkeit für dich gewesen.
Ja, absolut. Also beide. Also ich habe ja da den Markus und den Heiko als Gründer an der Seite. Und da könnte man auch sagen, ja, der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber das prägt schon sehr stark so diese Haltung von den beiden Gründern, die sie mir ja auch geschenkt haben. 100% Vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch bei dir durchgeklungen, Antje, mit was dein Vater, dieses Vertrauen, dass du einfach sagst, ja, da kommt jemand und das will ich auch. Und dieses Vertrauen schenke ich, und ich glaube, das ist ja auch was in vielen Familienunternehmen dann oft zum Eklat führt, wenn es nicht so ist. Also, dass man, ich will jetzt nicht sagen, ich kann machen, was ich will, aber man vertraut mir, dass ich das, was ich mache, kann und mit aller Ernsthaftigkeit betreibe. Und das heißt ja noch lange nicht, dass ich keinen Fehler mache. Im Gegenteil, also wir dürfen auch Fehler machen und machen die natürlich auch gerade jetzt, wo alles so ungewiss ist. Aber mir wird das Vertrauen geschenkt und es macht einem unheimlich frei, wenn man Fürsprecher hat, und dann kann man richtig gut arbeiten.
Hm. Ja, also merke ich auch gerade, wie das, also das ist tatsächlich eine tolle Haltung, auch wenn man sowas erfährt. Wie war das bei dir, Antje? Also habe jetzt auch so ein bisschen Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass dein Vater dir quasi symbolisch den Schlüssel in die Hand gelegt hat und sagt, so, jetzt darfst du fahren. Oder wie hast du das erlebt?
Ich habe ja als Praktikantin angefangen, oder nach meinem Studium dann auch tatsächlich den Bereich übernommen erstmal, also den neu gegründeten Packs and Bags Bereich. Und dann muss ich immer die ganzen Kinder mit einfließen. Als ich den Vertrag unterzeichnet habe, war ich schon schwanger. Das heißt also, dann habe ich schon meine eigene Nachfolgerin wieder eingestellt. Die hat dann wieder gekündigt, als bin ich wieder gekommen mit Kind im Tragetuch. Also ich habe einen ganz holprigen Start so gehabt sozusagen. Habe dann in die Kommunikationsabteilung gewechselt, weil also den Bereich konnte ich nicht führen mit Kind auf lange Dauer, nachdem ich meinen zweiten Nachfolger eingestellt hatte. Und bin dann erstmal, nachdem ich 3 Jahre bei VD gearbeitet habe und das zweite Kind schon da war und mein Freund endlich mit Studieren fertig war, sind wir erstmal für 4 Jahre wieder weggegangen von VD. Aber mir ist in den 3 Jahren bewusst geworden, dass ich Unternehmerin bin und dass ich das liebe und dass ich gerne auch eines Tages dieses Unternehmen übernehmen wollen würde. Also nachdem ich aber schon eben 3 Jahre eben im Produktmanagement, in Kommunikation, in Marketing gearbeitet hatte. Und dann eben, nachdem ich da promoviert habe in Kirchheim, da wo mein Freund, also mein Lebensgefährte, seinen Arbeitsplatz gefunden hat, seinen Arbeitseinstieg, bin ich zurückgekehrt zu VD als Marketingleiterin dann damals. Und dann auch, habe dann eben 2005, und dann haben wir 4 Jahre darauf hingearbeitet, sozusagen das Unternehmen übergabefähig zu machen. Weil mein Vater war ja ist der Gründer des Unternehmens, und viele Prozesse und Entscheidungswege sind eben so auf ihn zugelaufen, und sozusagen so das Unternehmen so in die Breite aufzustellen und um in die Lage zu kommen, eben auf breiter Ebene Mitverantwortung abzugeben. Das heißt, das war eigentlich so der erste gestalterische Akt, das Unternehmen übergabefähig zu machen in der Organisation und in der Entwicklung.
Ja. Und du hast ja so einen, glaube ich, also aus Gesprächen, die ich von dir gesehen, gehört habe, rauszulesen, so ein Thema, was dich sehr treibt, ist das Thema Transparenz. Ist das etwas, was du sehr früh schon eingebracht hast, oder hat sich das so entwickelt, dass du gesagt hast, da steckt unheimlich viel Kraft drin? Wenn wir es schaffen, unsere Organisationsstrukturen transparent zu gestalten, wird das einen wichtigen Impuls geben?
Ja, also da spielen 2 Sachen mit. Also zum einen schon auch hier mein Aufwachsen. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich die Dorfkirche von Obereisenbach. Es ist also wirklich mitten in der Provinz. Und ich bin hier aufgewachsen als Protestantin, als norddeutsche Protestantin mit Adelstitel aus der Unternehmersfamilie, also lauter so Sachen, die hier wirklich eher fremd sind. Also sehr, sehr konservativ hier, sehr sehr landwirtschaftlich auch geprägt. Also die meisten meiner Schulkameradinnen in der Grundschule kamen aus Bauernsfamilien. Also und das war eher so dieses Gefühl aufzuwachsen und die Leute gucken so ein bisschen so auf dich, so quasi bis Nike schmeckt. Also du wirst so ein bisschen skeptisch betrachtet, so wo kommst denn du her? Mhm. Protestantin auch noch. Mhm. Also und das war also schon von Kindesbeinen an war für mich also Transparenz war es wie so eine ja so ein Mittel als also so eine Waffe fast schon. Also guck, ich bin also auch nicht anders als ihr und ich fühle mich nicht als was Besseres. Und mein Vater, der wurde auch gesagt hier, der ist Unternehmer, das ist doch bestimmt ein Ausbeuter. Also so, das ich bin nicht gemobbt worden als Kind, ganz weit weg davon. Aber solche skeptischen Sprüche oder sowas, die kamen ab und zu mal. Mhm. Und das hat schon so seine Spuren bei mir hinterlassen und sozusagen so für mich die Transparenz. Also hey, komm, wenn ihr wisst, was wir machen, dann braucht ihr ja nicht mehr skeptisch zu sein. Dann ist es ja nicht mehr fremd. Und das habe ich also quasi am eigenen Leib gespürt, dass das auf jeden Fall ein probates Mittel ist, um Fremdheit wegzulassen, gell? Um Vertrauen zu schaffen. Hm. Und was schon immer mein Ziel war, sozusagen so mit meinem Leben anzufangen, ist einfach auch einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Also angesichts wirklich dieser dramatischen Umstände, auf denen sich dieser Planeten hin bewirkt, sozusagen meinen Beitrag zu leisten, dass dieser Planet lebenswert bleibt. Und vor allem eben aus der Perspektive raus, dass ich ja nie ohne Kinder gearbeitet habe und schon immer dieses Gefühl hatte, so ich möchte gerne meinen Beitrag leisten, dass meine Kinder hier auch noch einen guten Planeten vorfinden. War eben auch mein Wunsch ganz stark, dass wir VD zu einem durch und durch nachhaltigen Unternehmen entwickeln. Und da in dem Kontext war für mich total wichtig, klar, das kann nur gelingen, wenn die Leute auch dir vertrauen, also sowohl intern als auch extern. Weil wenn du sagst, du willst nachhaltig sein, dann ist das erste ja okay, wo ist dein grünes Feigenblatt? Hm. Sondern einfach, das kann nur gelingen, wenn es gelingt, sozusagen hinter die Skeptizismus dazu kommen.
Ja. Den zu überwinden auf den jeden zu überwinden. Fall.
Den Zynismus zu überwinden sozusagen, wenn es um solche Themen geht. Und das geht mit Transparenz.
Genau, und der ist ja auf jeden Fall da. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade unsere weiblichen Zuhörerinnen jetzt, dass denen so regelrecht das Herz aufgeht, dass die sagen, ja, bin ich voll dabei, ja, sowohl was die Thematik betrifft, als auch die Art und Weise, wie ihr beide über wertegetriebene Unternehmensführung sprecht. Ich frage mich nur gerade, warum ist es dann ausgerechnet in der Outdoor-Branche nochmal vielleicht schlechter oder überhaupt durchschnittlich schlecht, um die Anteil von Frauen in Führungspositionen besetzt? Habt ihr da eine Erklärung für oder Sandra, was würdest du? Hast du da eine schlaue Hypothese, wo das herkommt?
Naja, ich weiß gar nicht, ob es so viele Branchen gibt, wo es besser ist. Also es ist natürlich egal, ob man in die Outdoor-Branche oder in die Fahrradbranche guckt, ist es nicht so gut. Die Fahrradbranche ist noch technischer. Das ist ja häufig so eine Erklärung, warum weniger Frauen in Führungspositionen sind oder überhaupt da sind, kann man ja fast in der Fahrradbranche sagen. Das ist ja egal, in welchen Bereich man guckt, es sind einfach viel zu wenig Frauen. Wenn man dann aber mal guckt, wer auch Impulse setzt in unserer Branche, sind es schon häufig Frauen. Ich habe keine Erklärung dafür. Wenn ich mal von meiner eigenen Erfahrung spreche, ich habe ja durch meine Beratungstätigkeit viele Betriebe, viele Konzerne, also viele mittelständische Unternehmen, aber eben auch große Konzerne von innen gesehen. Und ich hatte schon oft das Gefühl, es ist natürlich, gerade Führung ist sehr männlich. Also das fängt ja bei der Bekleidung an und Frauen versuchen dann mit Hosenanzügen und Kostümen sich so ein Stück weiter anzunähern. Ich habe da nie reingepasst und habe mich immer gefragt, woran liegt das denn? Und es liegt häufig ja auch daran, dass eben Frauen da manchmal vielleicht keine Lust drauf haben, genau so sich zu kopieren und eben so zu tun, als wäre man irgendwie männlich, also eben eigene Akzente zu setzen. Und ja, ich habe keine Erklärung, warum das in unseren Branchen so ist. Vielleicht weiß die Antje da mehr. Generell würde ich mir halt wünschen, dass eben Betriebe offener sind, genau diese Akzente setzen zu können, die vielleicht eher Frauen mitbringen. Also wir hatten es ja schon, Werte oder Nachhaltigkeitsthemen oder das Thema Gerechtigkeit oder das fand ich jetzt auch nochmal schön, was Antje gesagt hat, ich habe das ja selber auch so erlebt, ein bisschen diese Emanzipation vom klassischen Unternehmertum. Also da wehre ich mich zum Beispiel sehr, sehr stark dagegen, dass eben der Unternehmer, die Rolle des Unternehmers in der Gesellschaft, die ist ja häufig eher negativ besetzt. Und ich glaube, man kann da als Frau einfach einen Gegenakzent dazu setzen und sagen, dass ja viele Dinge, die Antje sagt, das sind einfach anders. Wir verstehen die Welt anders. Es gibt eine, ja, vielleicht auch, weil wir unsere Kinder aufwachsen sehen, weil wir uns einen anderen Planeten wünschen, weil wir sehen, wie wichtig Werte sind und Familienwerte aufrechterhalten. Also ich wünsche mir einfach in jeder Branche mehr Frauen und habe keine Erklärung dafür, warum das jetzt in unseren Branchen explizit anders ist. Antje, vielleicht
tust du eine Erklärung. Ja, also eine Vermutung, die ich noch habe, du hast schon gesagt, dieser Technik-Aspekt, der ja bei Outdoor auch eine große Rolle spielt, also nicht nur bei dem Bike-Technik-Fahrräder, sondern eben ja auch bei Outdoor-Bekleidung, Ausrüstung ist ja immer so die Funktion und die Technik hier ist wichtiger daran, das ist ja die Daseinsberechtigung. Und in der Sportbranche ist bis vor kurzem sozusagen in der Geschichte der Sport-Outdoor-Branche ging es um höher, schneller, weiter. Also ging es eigentlich so um klassische Eroberungsgeschichten, gell? So, wer ist der Schnellste, wer ist der Höchste, wer ist am Wasser, dichtesten, wer ist am und so diese, ich will auch nicht in Klischees verfallen, deshalb seht meine Anführungsstriche, weiblicheren Werte sozusagen, so diese Balance und weißt du, was mit Yoga jetzt vielleicht mit reinkommt oder diese Achtsamkeit in der Outdoor-Bewegung und sowas, das sind ja alles erst jüngere Themen, die vielleicht dann eher mit Frauen verbunden werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieser sehr ehrgeizige Never Stop Exploring Ansatz einfach ein sehr männlicher ist und der dann auch gar nicht so den Bedarf sieht, sozusagen Frauen zu integrieren. Ich glaube, der ist heute viel größer. Also ich bin sowieso ein Verfechter dafür, dass die besten Teams, die besten Resultate kommen aus gemischten Teams, die nachhaltigsten Ergebnisse im Sinne auch von langfristig sinnvoll, weil einfach viele Perspektiven gedacht wurden und umgesetzt wurden. Mhm. Aber jetzt explizit eben, was Frauen auch mit einbringen und wo Frauen Spaß dran haben, glaube ich, ist erst in den letzten Jahren auch so in Outdoor und Bike und so mit reingekommen.
Mhm. Und tut ihr auch in eurem Unternehmen, Antje, ich bleibe jetzt erstmal bei dir, ganz konkret auch was dafür, das zu fördern? Also ist das ein Thema, für das du dich auch einsetzt in eurem Unternehmen?
Also davon bin ich total überzeugt, was ich gerade gesagt habe, dass die besten Resultate von gemischten Teams kommen. Und wir strengen uns echt extrem an, dass wir sehr gemischte Teams haben. Also wir haben eine Frauenquote in Führungspositionen, ich glaube 43% oder sowas, also echt gut so. Und machen aber keine explizite Frauenförderung. Aber wir haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, muss ich schon sagen, in den letzten 20 Jahren wirklich viele Frauen sozusagen gewonnen für Führungspositionen. Und ich glaube ganz viel eben daran, dass es auf dem Weg dahin passiert ist. Wir haben ja so eine nachhaltige Transformation hinter uns, zum durch und durch nachhaltigen Unternehmen, auch in den Lieferketten und all sowas und in den Produkten und parallel dazu aber auch unsere Kultur transformiert. Also so von so einem eher klassisch hierarchischen Unternehmen hin zu so einem basierend auf Vertrauenskultur, mit ganz starken Faktor auf einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie, war vorher schon, aber noch viel extremer ausgelebt sozusagen, Rahmenbedingungen sozusagen geschaffen, wo es erstens leicht fällt, Verantwortung zu übernehmen, auch und trotzdem ein Privatleben zu haben sozusagen, weil sie es gut organisieren lässt und wo es auch wo es leichter fällt, auch deshalb, weil man in einer Vertrauenskultur ist, weil es kein so Fehlerkultur im Sinne von ist und dann oder weil eine große Offenheit da ist und weil eine große Mitverantwortung auch von Mitarbeitern insgesamt übernommen wird. Also so, ich glaube, wir haben eine Kultur geschaffen, die insgesamt das nicht nur einem bestimmten Menschenschlag leicht macht, Verantwortung zu übernehmen, dass er auch Lust drauf hat. Und ich meine damit nicht nur Männer, sondern ich meine auch irgendwie so extrovertierte, dynamische Menschen, sondern auch, wo es zurückhaltenderen Menschen und auch Frauen und anderen Menschen leichter will sozusagen, weil wir eine Kultur der Diversität hier auch wirklich fördern und weil wir auch wirklich viel Wert darauf legen, dass du Mensch bleiben darfst sozusagen in all dem, was dir wichtig ist, dass wir uns bemühen, das gut zu integrieren oder gut eine gute Balance finden zu lassen, dass man hier Mensch sein kann. Mit all dem, was einem wichtig ist.
Sehr schönes Credo. Ihr habt es eben beide schon mal angesprochen. Ich finde auch, das Thema ist schnell in der Gefahr, klischeebehaftet zu werden, aber so als typische männliches Unternehmertum zu sehen, dieses schneller, höher, weiter. Aber das Thema Wachstum ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt, die wir in einem Unternehmen sind und die wir auch Unternehmen gestalten. Was ist da so euer Blick drauf? Ist es eher im Sinne von wachsen, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, größere Produktpalette? Oder was? Wie definiert ihr Wachstum für euch, für euer Unternehmen, Sandra?
Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil Wachstum ist ja so zweischneidig. Und für uns bei Riese und Müller ist es eigentlich nicht dieses höher, schneller, weiter, obwohl das natürlich immer irgendwie so wirkt. Also wir sind sehr schnell gewachsen in den letzten Jahren. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, 2013 waren wir 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jetzt sind wir so bei 600. Und das ist natürlich, das sind immer so, ja, ein Rekord jagt den nächsten und wir bauen und wir machen mehr E-Bikes und so weiter. Und das ist natürlich erstmal implizit dieses höher, schneller, weiter. Aber eigentlich ist das nicht unser Ziel. Also das Ziel ist natürlich, ist wahrscheinlich ein Widerspruch in sich. Natürlich wollen wir mehr E-Bikes verkaufen, weil wir sehen, dass der Markt im Moment reif dafür ist, diese Verkehrswende, wir machen ja auch nur Alltagsprodukte, voranzutreiben. Und wir sehen einfach, dass ein nie dagewesenes Fenster im Moment im Raum steht, dass man wirklich in der Lage ist, die Mobilität zu verändern. Und das ist für uns schon ein Grund zu sagen, okay, da wollen wir dabei sein und hier wollen wir an der Stelle natürlich wachsen, weil wir sehen, viele unserer Fahrzeuge, die ersetzen dann ein Auto, zumindest auf manchen Strecken oder für bestimmte Pendlergruppen oder im Alltag. Und deshalb, das ist ein Wachstum, das wir anstreben. Es ist kein Wachstum, das heißt, naja, wir wollen so und so viel Stück im Jahr erreichen, komme, was wolle, egal zu welchem Preis, egal wie es gemacht wird. Man kann natürlich, und das verstehe ich auch sagen, Wachstum insgesamt kritisieren, dass es nicht anzustreben ist oder jetzt wie unsere Kollegen von Patagonia gesagt haben, sie wollen nicht mehr wachsen, aber die verlagern, glaube ich, schon erstmal die Idee des Wachstums oder die Idee des Wirkens, des unternehmerischen Wirkens in eine andere Richtung. Und was ich auch gesehen habe, eigentlich durch dieses Wachstum, das wir in den letzten Jahren erlebt haben, können wir viele Themen, die auch sinnstiftend sind, gut platzieren. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass wir sagen, wir können, und das ist auch die Verantwortung, die wir aus meiner Sicht haben, dann auch wirklich was bewirken. Es ist mein Auftrag, wenn wir die Chance haben, jetzt größer zu werden, dass wir eben auch was bewirken können. Wie Antje sagte, in der Lieferkette haben wir natürlich mit in unserer Größenordnung auch mehr Möglichkeiten, hier positiv mitzugestalten. Und das sind alles so Themen, wo ich sage, für mich ist das ein Wachstum, das Sinn macht. Also wir sagen auch, wir wollen gut und gesund wachsen. Und das betrifft vor allem die Menschen, die mit uns arbeiten, dass es eben nicht darum geht, um dieses komme, was wolle. Wir wollen einfach größer werden, bis irgendwie kein Ende mehr in Sicht ist. Also ihr seht vielleicht, wie ich's argumentiere. Ich überlege immer schon sehr genau, was Wachstum bedeutet und wo auch die Grenzen des Wachstums sind und wo man auch Grenzen ziehen muss, weil es einfach nicht mehr gut und gesund ist.
Also nicht Wachstum um jeden Preis, aber ich fand jetzt auch den Gedanken nochmal sehr spannend zu sagen, dass sich ja auch durch das Wachstum auch die Möglichkeit zur Gestaltung auf der Werteebene beispielsweise habe, ja, und da einen ganz anderen Zugriff habe. Wie steht es bei euch um das Thema Wachstum, Antje?
Ja, also wir sind ja Mitglied der Gemeinwohlökonomie auch. Das heißt, wir machen regelmäßig eine Gemeinwohlbilanz und auch da muss man sich mit der Frage beschäftigen fürs Audit, so was ist denn deine ideale Größe? Und deshalb machen wir das auch regelmäßig sozusagen, dass wir hinterfragen, was ist denn unsere ideale Größe? Und ja, ich denke auch, dass ganz viel aus den weltweiten Problemen daraus resultieren, dass eben dieses Wachstumsstreben so dominant ist, gell? Dass das quasi überall auch in den Staatszielen festgeschrieben ist, in den Wirtschaftszielen festgeschrieben ist. Das ist ein Problem. Wir haben einfach einen riesen Ressourcenfraß. Wir konsumieren unseren Planeten und vernichten dabei ganz viel lebenswerte Ressourcen. Und in dem Kontext gucken wir uns also immer regelmäßig an. Und zum einen gucken wir uns die Branche an und sagen, okay, wir mit unseren 110 Millionen Umsatz sind mal gerade so ein mittelgroßes Licht. Also eher zu den unteren, weil im direkten Wettbewerb wir haben Patagonia schon genannt, die machen eine Milliarde. VF, also North Face gehört zu VF, die sind weit drüber noch. Also, und das sind meine direkten Mitbewerber, die auch eben Zugriff auf die Produktionsstätten nehmen, die immer wieder, wir sind im Riesenkonzentrationsprozess, das heißt, Wettbewerber übernehmen Kunden, also so Händler übernehmen Marken. Also, das heißt, die Großen werden auch noch immer größer. kontinuierlich, jeden Monat ist wieder irgendeine Meldung gefühlt. Das heißt, ja, das heißt, ich bin nicht in einer Nische, in einer Blase, sondern ich bin da in dem direkten Wettbewerb mit diesen Giganten. Und aus der Perspektive sozusagen auch nicht zu abhängig zu werden von den Volatilitäten des Marktes, denn gleichzeitig haben wir auch ganz viele Händler, denen es gar nicht so gut geht. Und wenn mir so ein Großkunde wegfällt, dann will ich sicher genug sein, um da nicht mit umzufallen, ist schon der Wunsch da nach weiterem Wachstum. Das schon mal vorweg. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, mit dem minimalen Fußabdruck, der irgendwie möglich ist, mit dem minimalsten ökologischen Fußabdruck. Und das heißt also, dass es zu einer Strategie bei uns führt, dass wir eigentlich alles dafür tun, um uns selbst abzuschaffen. Also wir arbeiten extrem daran, an ganz langlebigen Produkten, an reparablen Produkten. Wir haben eine eigene Reparaturwerkstatt. Wir arbeiten mit iFixit zusammen. Das heißt, Kunden haben die Möglichkeit, Videos zu schauen, wie Produkte repariert werden können, können sich Ersatzteile bestellen, können Produkte bei uns mieten. Wir haben Wiederverkauf, arbeiten mit Wiederverkaufsplattformen zusammen, damit ein zweites, drittes Leben garantiert wird und versuchen oder stecken sehr viel Energie rein, Dienstleistungen aufzubauen, dass wir wegkommen von reinen Ressourcen verschlingenden Produkten hin zu quasi Pflege, Reparatur, aber auch Beratung. Ja, so ist unser Weg. Also das Ziel ist, zu wachsen mit minimalsten ökologischen Fußabdruck und maximaler Lebensqualität.
Und das ist ja auch tatsächlich nochmal ein ganz spannender Punkt. Also man kann ja diese Aufforderung, nachhaltig zu wirtschaften, daran begreifen, dass die Produkte möglichst nachhaltig konstruiert sind, produziert werden, von Lieferkette bis über Materialien. Aber das, was du beschreibst, ist ja zu sagen, wie können wir es als Unternehmen, das vielleicht erstmal auf den Markt getreten ist mit Produkten, so agieren, dass wir ein Stück weit uns überflüssig machen, was natürlich nicht stimmt, aber vielleicht ein bisschen das Geschäftsmodell auch verlagern hinzu, immer noch mehr Produkte in den Markt schieben und die Nachfrage auch noch unter Druck sozusagen anzuheizen und anzufeuern. Ist ja auch nochmal
Mein Gedanke ist eben auch so, also wir machen sehr viel Aufklärungsarbeit eben auch für die Kunden. Also so, dass wir auch tatsächlich auf die Probleme hinweisen, weil also meine Textilindustrie ist einfach eine sehr kritische Industrie, dass wir erstmal da viel Aufklärungsarbeit leisten, dann wirklich nachhaltiges Produkt machen und dann ihm alles an die Hand geben, um das so lang wie möglich leben zu lassen. Also wir erziehen unsere Kunden mit und ich glaube, dass schon auch die überwiegend die VD-Kunden sind, die auch wirklich bewusst konsumieren. Die also in Zeiten von Corona sieht man das, glaube ich, so um sich greifen, dass die Menschen immer stärker darüber nachdenken, wie konsumiere ich eigentlich? Immer mehr auch begreifen, dass eine Konsumentscheidung eine Entscheidung ist darüber, in welcher Welt will ich eigentlich leben? Und ich glaube, dass viele von denen, die so denken, bei VD landen. Und ich glaube schon auch, dass wir uns damit auch ganz realistisch mit auseinandersetzen müssen, dass diese Kunden auch immer weniger bestellen oder kaufen werden. Weil du brauchst eben nun mal keine 5 Rucksäcke in deinem Leben, wenn du bewusst einkaufst. Also von daher ist es zum einen eins, was ich gerne auch mit bewirken möchte, weil ich denke, so ein bewusster Konsum ist vielleicht schon eine Frage des Überlebens alle. Und zum anderen eben auch sozusagen eine wirtschaftliche Auseinandersetzung mit den Folgen dann. Okay, dann lass uns doch in Richtung Dienstleistungen auch uns stärker konzentrieren.
Ja, ist ja vielleicht so eine Art smarter Ausweg aus einem tatsächlichen Zielkonflikt. Wie geht ihr damit um, Sandra? Weil ich meine, wir haben über Corona, wir können das Thema, glaube ich, jetzt nicht auch noch vertiefen, aber das hat ja sicherlich auch nochmal einen riesen Impact gehabt auf das Nachfrageverhalten. Also ja, E-Bike war ja das Thema schlechthin, zumindestens in der ersten Phase. Das heißt, wie geht ihr damit um, mit diesem unglaublichen Nachfrage-Push, das ist ja erstmal aus Unternehmersicht sehr schön, aber welche Antwort ist dann auch drauf unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit?
Ja, da gibt's ja viele Themen drumherum. Also ich glaube, unsere Branchen wachsen ja, also sowohl die Outdoor-Branche als auch die Fahrradbranche, weil es nicht vielleicht für jemand 5 E-Bikes braucht oder 5 Rucksäcke, sondern weil da ja auch ein bisschen ein Mindshift stattfindet, dass vielleicht jemand, der vorher eine Kreuzfahrt gemacht hat und das jetzt nicht mehr machen kann, jetzt eben durch den Harz wandert und dafür jetzt endlich mal einen guten Rucksack braucht oder eben jemand, der gesagt hat, ach komm, Öffentliche sind mir irgendwie gerade zu unsicher oder jetzt ich fahre irgendwie nur noch selten zur Arbeit mit dem Auto, dann probiere ich mal aus, mit dem Fahrrad zu fahren oder was ich jetzt auch so eine neue Zielgruppe entdeckt habe, Menschen, die eigentlich mit dem Anzug ins Büro gehen müssen, die dann sagen, ach, das brauche ich ja alles nicht mehr, weil ich habe ja keine physischen Termine mehr. Jetzt kann ich endlich mal mit dem Fahrrad fahren. Die kaufen sich dann auch ein E-Bike. Also der Markt wächst, weil sich doch viele jetzt, zumindest bei der Marke Riese und Müller, dann auch entscheiden, auf ihr Auto zu verzichten. Und das heißt einmal, dass daher kommt auch ein Stück weit unser Wachstum. Die machen Urlaub eher hier in der Umgebung, kaufen sich dann doch ein gutes, ein langlebiges E-Bike und eben nichts, wo sie sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so oft nutze, ist vielleicht auch was Günstiges in Ordnung. Und wir achten schon sehr drauf, dass wir eben auch auf diese Langlebigkeit der Komponenten in der Konstruktion Wert legen. Das ist so ein Thema. Wir sind jetzt auch endlich an dem Thema Lieferkette. Da ist die Fahrradbranche ja weit, weit, weit noch hinter der Textilbranche zurück. Aber wir sind eben da auch dabei zu sagen, es muss eben die Langlebigkeit der Produkte gewährleistet sein. Es muss ein Second Life Cycle gewährleistet sein. Es müssen Sharing-Ideen umgesetzt werden, dass vielleicht auch nicht so viele Produkte genutzt werden, sondern nur wann du, also on demand, wenn du dein Produkt wirklich brauchst. Und da ist ziemlich viel Bewegung eigentlich drin, dass wir schon gucken können, was können wir vielleicht näher sourcen als nur in weiter Ferne, was ja im Wesentlichen Asien ist. Und was können wir vielleicht aus Europa sourcen? Wir sehen jetzt, dass es auch gut ist, in Europa diverse Lieferanten zu haben. Und das heißt, an vielen Stellen passiert jetzt unheimlich viel. Und das bringt natürlich dieses positive Produkt, nämlich, dass du eigentlich deinen Öko-Lifestyle verbessern kannst, wenn du ein E-Bike oder ein Fahrrad fährst im Alltag und dass das Produkt dann am Ende des Tages auch nachhaltig ist. Aber da sind wir auf die Branche angewiesen. Ganz alleine können wir das nicht. Wir sind da auch nur im großen Kontext eigentlich ein kleinerer Player. Wir können viel anstoßen, aber ansonsten muss man schon viel in der Branche gemeinsam schaffen. Was ja auch die Textilindustrie zeigt, ne? Und aber es geht am Ende drum, und da bin ich auch da ganz bei Antje, diese Produkte müssen einfach einen guten Fußabdruck haben, und wir können uns nicht rausreden, dass wir sagen, ach Mensch, ist doch so schön, durch die Gegend zu wandern oder mit dem Fahrrad in der Umwelt rumzufahren. Das ist nicht in Ordnung. Also da müssen wir Verantwortung als Unternehmerinnen, als Unternehmer zeigen, dass wirklich auf beiden Seiten, dass die Balance einfach stimmt.
Das ist ja auch so die viel zitierte Enkelfähigkeit der Wirtschaft, die sich jetzt viele so als Ziel gesetzt haben, also einfach auch die Perspektive deutlich nach vorne zu rücken und unter diesem Gesichtspunkt auch das Thema Wachstum differenzierter, so wie ihr beiden das ja jetzt sehr eindrücklich getan habt, zu diskutieren und zu überlegen. Und natürlich ist es ja vielleicht so, dass in eurer Branche ihr ein Stück weit ein Blue Ocean gerade beschreitet, nämlich oder eintretet, nämlich dass wirklich neue Märkte sich erschließen, wo ihr dann umso mehr aber auch gefordert seid, verantwortlich eure Produkte anzubieten. Ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen, und es ist sehr schön, wenn man zwei so, wie soll man sagen, also so zwei Macherinnen mal vom Mikrofon hat und vor allen Dingen es so viele Themen zu besprechen gibt. Ich würde ganz gern euch zum Ende noch die Frage, die alle hier im Riese und Müller Podcast gestellt bekommen, auch euch stellen, nämlich, was wollt ihr so als nächstes bewegen? Also es ging ja immer um das Spiel, so was bewegt euch, was bewegt ihr? Was ist so euer nächstes Ziel, was ihr bewegen möchtet, Antje?
Also mit VD haben wir uns der weltweiten Klimaneutralität verschrieben. Also wir sind seit 2012 hier am Standort und auch mit der kleinen Manufaktur, die wir hier haben, klimaneutral, aber weltweit mit allen Produkten sind wir es eben noch nicht. Und jetzt machen wir gemäß den Science-Based Targets und sind dabei, zum einen eben alle Daten zu erheben, zum anderen die ganzen Materialien schon mal umzustellen auf recycelt und biobasiert, weil die wesentlich emissionsärmer sind. Und dann aber in den nächsten Jahren dann sozusagen mit Hilfe von regenerativen Energien in den Produktionsstätten und so weiter, um da Gewähr zu leisten, dass unser Output, den wir haben durch die VD-Produkte, dass die dieses 1,5 Grad-Ziel des Pariser Vertrags unterstützen. Mhm. Das ist, denke ich, das, was mich am meisten betrieblich bewegt, weil das einfach ein großes Ziel ist. Das ist wirklich komplex und schwierig zu erreichen. Und privat werde ich nächstes Jahr 50 und möchte mindestens 2 Monate Auszeit nehmen. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich mit dem Rad oder zu Fuß auf jeden Fall durch Europa Und dann habe ich vor, immer wieder Freunde dazuzunehmen, sozusagen für eine Woche oder so.
Aber definitiv bewegt, eine bewegte Auszeit.
Genau, das ist halt bewegt.
Okay, ja. Wunderbar, wunderbarer Ausblick. Und bei dir, Sandra, was ist das, was du als nächstes bewegen möchtest?
Also mich treibt ja in diesem Jahr ganz besonders das Thema transparente Lieferkette um, weil dort noch einiges im Argen ist und mir das nicht so ganz ausreicht, was letzte Woche in der Bundesregierung beschlossen wurde. Es betrifft ja nur sehr große Unternehmen und wir gehen da jetzt unseren eigenen Weg. Also wir gehen das Thema an. Da versuche ich schon, die Branche aufzurütteln und einfach hier so ein bisschen Unruhe zu stiften und zu sagen, dass wir mehr machen müssen und einfach hier eine hohe Transparenz angehen wollen. Also das treibt mich wirklich sehr um, muss ich sagen, weil ich da einfach versuche, schneller voranzukommen und sehe, dass es relativ komplex ist. Also so ein E-Bike hat im Durchschnitt 120 Einzelteile und dementsprechend 120 Zulieferer. Und das finde ich schon ein sehr, sehr komplexes Thema, das mich sicherlich noch weit über dieses Jahr hinaus bewegen wird. Aber das bewegt mich in der Tat auch emotional sehr, weil ich da merke, dass das Da muss ich einfach was tun und das will ich auch nicht nur alleine machen. Also das ist wirklich ein großes Thema. Was mich in der Firma auch bewegt, also sehr bewegt, ist tatsächlich, wie wir es schaffen, die Kultur hier, und Riso Müller lebt von einer sehr starken Unternehmenskultur, dass die uns dieses Jahr einfach nicht kaputt geht durch diese starke Homeoffice-Orientierung und trotzdem den vielen produzierenden Kolleginnen und Kollegen hier. Und ich bin einfach jeden Tag damit beschäftigt, diese Kultur aufrechtzuerhalten, weil es ist so wertvoll und so wichtig. Und wie können wir trotzdem eine gute Stimmung haben und dass es uns wirklich gut geht und nicht nur diese Zeit überstehen. Das ist auch was mich jetzt so jeden Tag sehr bewegt, teilweise auch belastet, weil man natürlich sieht, so in diesem zweiten Corona-Jahr, da gibt es Einzelschicksale, die man wirklich gut auffangen muss. Also das ist was mich tatsächlich manchmal auch so um meinen Schlaf bringt. Ja, privat ist es eigentlich so ein bisschen ähnlich. Es bewegt mich, wie ich die Kinder gut durch die Zeit bringe und auch da jeden Tag einfach zu gucken. Das ist eigentlich ein ganz ähnliches Thema, wie halte ich die mit ihren Gefühlen und mit ihren auch den Ängsten, die sie haben, wie bringe ich die gut über die Zeit? Bin da auch dankbar, dass ich das immer wieder bei dem Thema, das Antje vorhin sagte, die Möglichkeiten habe, das auch wirklich maximal flexibel zu gestalten und denen den Raum zu geben, den sie brauchen. Und ansonsten bewege ich mich viel und mehr Ziele habe ich auch nicht, dass ich einfach dieses Jahr wirklich weiterhin so ganz viel draußen sein kann und dann einfach dann diese Zeit für mich nutzen kann und mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes extrem viel bewegen kann, weil das ist so mein Corona-Hack, dass ich wirklich durch diese Zeit komme und am Ende auch noch irgendwie was mitnehme.
Ja, das, vielen Dank für diese persönliche Einsicht, denn ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man zu dieser Erkenntnis kommt, wenn man wenigstens sich selbst bewegen kann, hat man zumindest schon mal da das Gefühl, dass sich durchaus was bewegt, auch wenn es im Außen im Moment etwas ruhiger geworden ist. Wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs. Ich habe es für meinen Teil sehr genossen, mit euch beiden zu sprechen, die Chance zu haben, mit zwei so tollen Führungspersönlichkeiten, Unternehmerpersönlichkeiten oder Unternehmerinnenpersönlichkeiten zu sprechen. Ich glaube, ihr seid da zwei wirklich ganz tolle Role Models und habt auch sehr eindrucksvoll bewiesen, dass ihr nicht nur in eurem Unternehmen etwas gestaltet und voranbringt, sondern durchaus auch sehr differenziert auf euer Unternehmen schaut und auch die Denkgrenzen des eigenen Unternehmens regelmäßig verlasst, um euch Inspirationen zu holen. Also von daher eine tolle knappe Dreiviertelstunde oder gute Dreiviertelstunde mit euch. Ich danke euch herzlich und wünsche euch einen schönen Tag.
Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller Unplugged, dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.